Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Die britischen Abgeordneten kommen heute aus ihrer Parlamentspause zurück. Inwiefern das gestrige Urteil des obersten britischen Gerichts das Parlament in Großbritannien wieder gestärkt hat, dazu gleich mehr. Außerdem, in slawischen Sprachen gibt es für den Nachnamen von Frauen eine eigene grammatikalische Form. Gegen diese in ihrer Landessprache wehren sich Tschechinnen. Und im sibirischen Dorf Alexandrowka ist die Geschichte der Russlanddeutschen an vielen Ecken spürbar. An welchen genau, das hören Sie in unserer Reportagereihe. Für den Vormittag hat Unterhaussprecher John Bercow für die Abgeordneten bereits die erste Sitzung angesetzt. Nach der Parlamentspause, über welche die Richter am obersten britischen Gericht gestern entschieden haben, dass sie unwirksam ist. Was die Entscheidung für die britischen Abgeordneten bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Professor Florian Meinl, Rechtsexperte an der Universität Würzburg für den britischen Parlamentarismus. Guten Morgen, Herr Meinl.
Guten Morgen.
Herr Meinl, inwiefern haben die Richter gestern das britische Parlament gestärkt?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die man sicherlich erst langfristig wird beantworten können. Also zunächst einmal ist es, glaube ich, eine sehr deutsche Sichtweise, dass Parlamente immer dann gestärkt werden, wenn Verfassungsgerichte zu ihren Gunsten entscheiden. Das wird man sehen, denn das Parlament kommt natürlich heute um 11:30 wieder in genau dem gleichen Stadium des Zerfalls, des inneren und äußeren Zerfalls zusammen wie vor der Prorogation. Die mit einer, sagen, weiter geschwächten Restautorität der Regierung und einem Weg zu Neuwahlen, der natürlich heute nicht klarer ist als vor einer Woche. Und deswegen wird man sehen, ob das Parlament daraus gestärkt hervorgeht.
Jetzt ist es allerdings auch so, dass sich die Abgeordneten im Unterhaus bisher sehr uneins waren, wie sie in Sachen Brexit ja weitergehen sollen. Nehmen die Richter mit ihrem Urteil nicht auch in Kauf, dass Großbritannien trotz Deadlines orientierungslos bleibt?
Die typische Antwort von Richtern wäre natürlich, dass sie dafür nicht zuständig sind, sondern nur für die Einhaltung des Rechts, dass sie also keine Verantwortung für die Folgen haben. Das ist nicht die Aufgabe von Gerichten, diese Frage zu klären. Es ändert aber auch nichts daran. Natürlich, es ist ja das Grundproblem dieses Parlaments im Grunde seit dem Referendum, dass es nicht in der Lage ist, die Spaltung der britischen Gesellschaft in der Frage des Austritts auf eine parteipolitische Opposition umzuschlagen. Und daran wird sich nichts ändern. Und das könnte, eine Entscheidung dieser Sache könnten wahrscheinlich letztlich nur Neuwahlen herbeiführen.
Müssen die Abgeordneten eine weitere Parlamentspause durch Boris Johnson fürchten?
Was heißt fürchten? Also der Supreme Court hat ja die Rechtmäßigkeit von Prorogationen als solche bestätigt. Er hat ja nur gesagt, dass das nicht gemacht werden kann für 5 Wochen, letztlich ohne zureichende Begründung dafür. Also nicht 5 Wochen zur Vorbereitung einer Queen's Speech, die normalerweise in 3 bis 4 Tagen vorbereitet wird. Was also absolut denkbar ist, ist, dass Boris Johnson, es ist geradezu wahrscheinlich, er muss ja, um ernst genommen zu werden, seine Ankündigung mit einer Queen's Speech am 14. Oktober mit einem neuen Gesetzgebungsprogramm aufzutreten, die muss er ja wahrmachen, um sein Gesicht zu wahren. Deswegen würde ich sogar damit rechnen, dass jetzt nach einer kurzen Anstandsfrist von vielleicht 2 Wochen eine neue Prorogation auf den 14.10. unternommen wird.
Mhm. Herr Meinl, Johnson konnte die Parlamentspause überhaupt erst durchsetzen, weil die Queen dieser zugesagt hat. Mit dem Urteil steht jetzt aber auch im Raum, dass Johnson das britische Staatsoberhaupt getäuscht haben könnte. Traditionell hält sich die Queen ja aus politischen Angelegenheiten raus, aber kann sie das überhaupt noch, wenn sie damit rechnen muss, dass Premierminister sie womöglich hinters Licht führen?
Ja, das ist vielleicht das Seltsamste der Entscheidung. In der Entscheidung, in der es ja formal um den Rat des Premierministers an die Monarchin ging, in der aber natürlich im Ergebnis ein Akt der Krone aufgehoben, also für nichtig erklärt wurde. Ihre Frage bezieht sich, ist natürlich auch eine sehr langfristige. Ich denke, die Regierungspraxis der gegenwärtigen Königin ist sicherlich zu fest etabliert, um da jetzt noch was zu ändern. Aber ich meine, natürlich haben Sie recht, dass künftige Monarchen auf jeden Fall auf den Gedanken verfallen könnten gegenüber Ratschlägen ihrer Premierminister, also der jeweiligen Regierung des Tages, irgendeine Art von Rechtskontrolle oder politischer Kontrolle durchzuführen. Das liegt durchaus in der Konsequenz dieser Entscheidung. Was das dann für das institutionelle Verhältnis bedeutet, das kann man heute sicherlich nicht sagen.
Sagt Florian Meinl, Professor für öffentliches Recht an der Universität Würzburg, unser Ansprechpartner, wenn es um den britischen Parlamentarismus geht. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Schönen Tag.
Im Tschechischen hat die sogenannte Movierung, also die Nachsilbe Ova, lange Tradition, wie auch in anderen slawischen Sprachen. Aus Angela Merkel wird beispielsweise Angela Merkelova. Jetzt wehren sich allerdings viele Frauen in Tschechien gegen diese grammatikalische Form. Denn durch die Nachsilbe werden sie sprachlich ihrem Vater oder ihrem Ehemann quasi angeeignet. Ein Gesetzesentwurf sieht vor, dass Tschechinnen bald selbst wählen zu lassen, ob sie aus ihren Namen mit oder ohne Nachsilbe tragen wollen. Kilian Kirchgessner berichtet.
Selbst Staatsgäste aus dem Ausland verändern in Tschechien ihren Namen, ob sie nun aus Deutschland kommen.
Angelu Merkelovou v čele CDU po 18 letech střídá Annegret Kramp-Karrenbauerová.
Ein wichtiges Amt in der Europäischen Union anstreben wie Ursula von der Leyen.
Von der Leyenová, která dlouhá léta.
Oder frühere US-Außenminister sind wie Hillary Clinton.
Jetzt schießt sie sich die Demokratka Clintonová.
Eine spezifische weibliche Namensform gibt es in allen slawischen Sprachen. Ein Phänomen, das einen Ursprung irgendwann im 15. Jahrhundert hat, sagt die Sprachwissenschaftlerin Markéta Pravdová von der Akademie der Wissenschaften in Prag. Das entstand so, dass die Frauen sich einem Mann angeeignet hatten, ihrem Ehemann oder ihrem Vater. Nehmen wir den Namen Schmied, auf Tschechisch Kováš. Die Frau Kovášová war entweder die Frau des Schmieds oder die Tochter des Schmieds. Diese ursprüngliche Bedeutung, die Zuordnung zu einem Mann, stößt bei vielen tschechischen Frauen heute auf Unverständnis. Eine Gruppe von Abgeordneten will deshalb jetzt das Gesetz ändern. Die Frauen sollen künftig selbst entscheiden können, ob sie die Nachsilbe Ova an ihrem Namen führen möchten oder nicht. Die Initiative geht von Ondřej Profant aus, einem Parlamentarier von der Piratenpartei. Das ist ein Thema, von dem wir wissen, dass es manche Frauen sehr beschäftigt. Und die bekommen die Wahlfreiheit. Das Interesse ist groß und das jetzige Gesetz behindert die Frauen völlig überflüssigerweise. Tatsächlich gibt es in Tschechien Standesämter, bei denen fast ein Viertel der Frauen bei Hochzeiten zwar den Namen ihres Mannes annehmen möchte, aber eben ohne die weibliche Endung. Die Nachfrage steige immer weiter, beobachten Standesbeamte, vor allem in Prag. Aber auch in ländlichen Regionen werde immer häufiger ein entsprechender Antrag gestellt. Die Bedingungen allerdings sind derzeit noch restriktiv, sagt Anna Palasova, eine Standesbeamtin aus Prag. Die Antragstellerin muss entweder Ausländerin sein, sich dauerhaft im Ausland aufhalten, einen ausländischen Mann haben oder einer Minderheit angehören. Und wie sehen die Tschechinnen selbst die Debatte? Eine 35-jährige Kellnerin sagt entschieden, ich bin dafür, dass die Nachsilbe nicht mehr benutzt wird, wenn die Frauen das nicht wollen. Das ist doch eine Frage für den freien Willen von jeder Einzelnen. Eine Rentnerin hingegen plädiert gegen eine Änderung. Ich fände es falsch zu sagen, dass sich eine Frau mit der Nachsilbe Ova dem Mann unterordnet. Im Gegenteil, wenn sie das Ova weglässt, vernachlässigt sie dadurch ihre Weiblichkeit. Sprachwissenschaftlerin Markéta Pravdová von der Akademie der Wissenschaften will den Blick der Öffentlichkeit gern auf die linguistischen Feinheiten richten, ganz unabhängig von den gesellschaftlichen Hintergründen. Hintergründen. Das ist ein sprachliches Problem. Kein Sprachwissenschaftler spricht den Frauen das Recht ab, sich so zu nennen, wie sie wollen. Das ist eine Frage der Politik. Wir können nur vorhersagen, was es mit der Sprache machen würde. Und die ist nicht dafür vorbereitet, Namen nicht zu deklinieren. Tatsächlich werden im Tschechischen nicht nur weibliche, sondern auch männliche Namen dekliniert. Sie haben also zum Beispiel im Akkusativ oder Dativ eine völlig andere Form. Man müsse vor einer Gesetzesänderung deshalb auch klären, wie man die Sprache weiterentwickeln wolle, mahnt Wissenschaftlerin Markéta Pravdová. Der Sinn der sogenannten Movierung, also der weiblichen Form, ist es, sich vor uneindeutigen Sätzen und Missverständnissen zu schützen. Die tschechische Sprache hat einen freien Satzbau und durch die Movierung ist klar, welche Funktion der konkrete Name im Satz hat. Das Prager Parlament will noch in diesem Jahr über den Gesetz Entwurf entscheiden. Der Ausgang der Abstimmung ist völlig offen.
Aus Prag hat Kilian Kirchgessner berichtet. Sprache beschäftigt uns jetzt weiter in Europa heute. Es geht um die deutsche Sprache in Sibirien. Sie ist üblich unter den Bewohnern im Dorf Alexandrowka, unter den dort lebenden Russlanddeutschen. Vielmehr noch, manche von ihnen sprechen im Dialekt, auf Schwäbisch. Mein Kollege Frederik Rother war in Alexandrowka unterwegs und hat entdeckt, wie sich die deutsche Geschichte in Sibirien sonst noch bemerkbar macht.
Tatjana Renier hebt den Deckel der Glasvitrine an und holt eine alte Fibel heraus. Mit so einem Lehrbuch hat sie Anfang der 1970er Jahre die deutsche Grammatik gelernt. Der Text mit Karl Marx war kompliziert, erinnert sie sich. Es ging darum, die Unterschiede zu verstehen zwischen dem deutschen X und dem gleichlautenden russischen Buchstabenpaar KS. Tatjana Renier liest vor.
Lerne wie Karl Marx. Hier sitzt Karl Marx an seinem Schreibtisch.
Heute ist die Fibel ein Ausstellungsstück und liegt im Heimatmuseum in Alexandrowka aus. Das Dorf mit seinen gut 1000 Bewohnern ist historisch eng mit den Russlanddeutschen verbunden. Tatjana Renier, die sich selbst als Deutsche mit einer russischen Heimat sieht, gibt diese Geschichte als Museumsführerin weiter. Sie zeigt auf eine der Infotafeln.
Die ersten deutschen Siedler kamen 1893 hierher. Zwei Jahre vorher sind sie vom Wolga-Gebiet Richtung Sibirien aufgebrochen, auf der Suche nach neuem Land. Als sie in Omsk angekommen sind, haben sie Grundstücke beantragt. Und ihnen wurde die Gegend hier um unseren See zugewiesen. Dann haben sie angefangen, das Dorf aufzubauen.
»83 Familien waren es, die damals Alexandrowka gegründet haben. Das erste deutsche Dorf in Sibirien, gut 100 Jahre nachdem die ersten Deutschen Richtung Russland ausgewandert waren. Die Siedler in Alexandrowka brachten ihren schwäbischen Dialekt, Traditionen und Bräuche mit. Sie bauten eine Schule, in der auf Deutsch unterrichtet wurde. Eine Kirche entstand. Viele waren evangelische Lutheraner und Mennoniten.« Aber die russische Geschichte hat auch in der sibirischen Provinz ihre Spuren hinterlassen. Nach der Revolution von 1917 wurde die Landwirtschaft staatlich organisiert. In der Schule wurde immer mehr Russisch unterrichtet. Die Religion wurde zurückgedrängt. Alexandrowka wurde russischer. Als die Sowjetunion 1941 von Deutschland angegriffen wurde, gerieten die Russlanddeutschen unter Generalverdacht.
Der folgenreichste UKAS wurde am 28. August 1941 erlassen. Alle Deutschstämmigen im Wolga-Gebiet wurden umgesiedelt. Sie mussten innerhalb von wenigen Stunden ihre Heimat verlassen. Ein Strom von Menschen setzte sich in Bewegung und wurde in Zugwaggons nach Sibirien gebracht. Wohin genau, wusste niemand.
Das Trauma der Russlanddeutschen. Viele landeten in Kasachstan oder noch weiter im Osten. 13 Familien wurden Alexandrowka zugeteilt. Aber sicher waren sie hier damals nicht. Im Laufe des Krieges wurden etwa 300 Dorfbewohner in Arbeitslager gebracht. An einer der Wände wird über die Zeit nach Stalin und den Deportationen informiert. Deutsch war damals immer noch Teil des Dorfalltags. Auch bei Tatjana Renier, die 1963 in Alexandrowka geboren wurde.
Wie ich 6 Jahre alt war, bin ich gegangen in die Erstklasse. Bis von der Erstklasse, wie man kommt in die Schule, ja, haben wir erst gelernt, auf Russisch zählen, weil wir konnten nicht auf Russisch, wir haben gerade Deutsch zählen.
Nach der Schule hat sich Tatjana Renier in der Stadt zur Erzieherin ausbilden lassen. Dann kam sie wieder zurück.
Geheiratet war ich 21 Jahre alt. Mein Mann Sascha ist auch hier von dem Dorf.
Draußen ist es kalt. 10 Grad unter Null. Der erste Schnee liegt schon eine Weile. An diesem Nachmittag ist einiges los auf der sowjetischen Straße, der Hauptstraße des Dorfes. Kinder spielen draußen, die Bewohner machen Besorgungen. Man trifft sich, quatscht miteinander. Mit den Kleinen auf Russisch, mit den Älteren im alten schwäbischen Dialekt. Dann zeigt Tatjana Renier auf einige der bunten einstöckigen Holzhäuser, die den vielleicht größten Bruch in der Dorfgeschichte markieren. Denn deren Bewohner sind wie viele andere in den 1990er Jahren nach Deutschland ausgewandert. Der Hauptgrund? Die schwierige wirtschaftliche Situation nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Wenn man damals in einen Laden gegangen ist, waren die Regale leer, komplett leer. Es gab nichts. Man stand den ganzen Tag in der Schlange mit einer Essensmarke in der Hand und bekam dann irgendwas, zum Beispiel 200, 300 Gramm Süßigkeiten oder Gebäck. Daran will ich gar nicht mehr denken.
Diese Jahre haben Alexandrowka verändert. Mehr als 100 Familien sind gegangen. Tatjana Renier schätzt, dass nur noch gut 10% der aktuellen Bewohner hier geboren und aufgewachsen sind, wie sie und ihr Mann, der nicht weg wollte. Die anderen sind Zuzügler, oft aus Kasachstan, die kaum Deutsch sprechen. Immerhin haben sie die Weggänge kompensiert. Der Alltag in Alexandrowka ist nicht leicht. Arbeitsplätze sind immer noch ein großes Thema. Viele Junge ziehen weg, auch wenn es am Dorfrand etwa ein großes Landwirtschaftsunternehmen gibt. Aber Tatjana Renier ist trotzdem zufrieden. Sie findet, die Infrastruktur ist gut. Es gibt mehrere Lebensmittelläden, eine Schule, einen Kindergarten, eine Bibliothek, einen Jugendclub. Und noch etwas freut sie.
Früher gab es pro Familie 1-2 Kinder. 3 Kinder, das war verrückt. Aber heute gibt es in vielen Familien 3 Kinder, manchmal sogar 4 oder 5. Das Dorf wächst wieder.
Sagt Tatjana Renier aus dem sibirischen Dorf Alexandrowka in einer Reportage von meinem Kollegen Frederik Rother aus dem Jahr 2018. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.